Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die Masse der weltweit von Menschen hergestellten und gebauten Dinge könnte jetzt erstmals die Masse aller Lebewesen der Erde übertreffen. Das schreiben israelische Forscher in einer Studie im Fachjournal Nature. Gleich mehr dazu. Wir begleiten außerdem Oldenburger Ingenieure bei einem Test ihrer Einparkhilfe für Schiffe und stellen in der Rubrik Auslese kompakt ein Buch über die Chancen der Epigenetik für ein gesundes und glückliches Leben vor. Zu all dem begrüßt sie am Mikrofon Uli Blumenthal. Tiere, Pflanzen, Bakterien, Pilze, die Masse an Leben auf der Erde scheint schier grenzenlos. Doch es ist sie oder wird bald übertrumpft von all den Dingen, die der Mensch baut und produziert. Die Masse der weltweit von Menschen hergestellten Dinge könnte einer Schätzung israelischer Forscher zufolge in diesem Jahr erstmals die Masse aller Lebewesen der Erde übertreffen. Thomas Schröder hat die Details.
Die Idee an sich ist bestechend simpel. Man nehme eine Waage und lege auf die eine Seite alle möglichen Dinge, die Menschen so herstellen und bauen. Von Straßen und Gebäuden über Möbel, Kleidung und Geräten bis hin zu Verpackungen, Fahrzeugen und, und. Forscher nennen das die anthropogene Masse. Auf die andere Seite lege man die sogenannte Biomasse, also alles, was lebt. Bäume, Sträucher, Blumen, Tiere, Bakterien, Pilze und, ja, auch Menschen. Auf welche Seite die Waage wohl kippen würde? Emily El-Hacham und ihre Kollegen vom Weizmann Institute of Science in Israel haben es ausprobiert. Natürlich nicht mit einer Waage, sondern mit vielen Vorgängerstudien, Bestandsberechnungen, Daten und Modellen.
And we found that human-made mass is just exceeding the mass of all living.
Wir fanden heraus, dass die anthropogene Masse gerade dabei ist, die Masse aller lebenden Arten auf dem Planeten zu übertreffen. Dieser Übergang findet genau jetzt, im Jahr 2020, statt. Und das war für uns wirklich überraschend.
Man müsse zwar von einem Unsicherheitsbereich von plus minus 6 Jahren ausgehen, gibt El-Hacham zu, doch der Trend ist eindeutig. Während die menschengemachte Masse exponentiell wächst, sinkt die Biomasse bereits seit der ersten landwirtschaftlichen Revolution langsam, aber beständig. Momentan liegen beide Massen etwa gleich auf, bei gut 1 Billion Tonnen. Das ist eine Zahl mit 12 Nullen.
Nur um diese Zahlen einmal zu veranschaulichen. Die Masse der Gebäude und Straßen ist mittlerweile größer als die Masse aller Bäume und Büsche. Und alle Kunststoffe auf dieser Erde zusammen wiegen mehr als alle lebenden Tiere, an Land wie im Wasser. Und das ist wirklich verrückt, wenn man darüber nachdenkt.
Die israelischen Forscher haben nicht nur den Ist-Zustand ermittelt, sie haben auch versucht, die Entwicklung der Biomasse und der anthropogenen Masse seit 1900 nachzuzeichnen.
Wir zeigen, dass die anthropogene Masse sich in letzter Zeit ungefähr alle 20 Jahre verdoppelt. Für die letzten Jahre kann man sagen, für jeden Menschen auf dieser Erde wird eine Masse an Dingen produziert, die seinem Körpergewicht entspricht. Und zwar jede Woche.
Die Forscher haben für ihre Analysen mit dem Trockengewicht gerechnet. Würde man das Nassgewicht zugrunde legen, sieht der Trend ähnlich steil aus. Die anthropogene Masse würde aber erst im Jahr 2037 die Oberhand gewinnen. Das sei aber nicht entscheidend, meint der Wiener Sozialökologe Fridolin Krausmann, der selbst viel zu globalen Materialflüssen geforscht hat und die robuste Datenbasis der Studie lobt.
Auch wenn man die Unsicherheit mit einberechnet und auch die unterschiedlichen Definitionen, was alles in so eine Berechnung mit einbezogen werden sollte, dann bleibt trotzdem dieses Hauptergebnis bestehen. Nämlich, dass wir Bestände in Ökosystemen kontinuierlich reduzieren und gleichzeitig in einem unglaublichen Tempo gesellschaftliche Bestände aufbauen. Und diese beiden Trends sind sehr robust.
Und doch, geht es hier nicht nur um Gewicht, um reine Masse? Was sagt es uns, wenn wir wissen, dass der Eiffelturm mehr wiegt als alle auf dieser Erde noch verbliebenen Nashörner?
Ich denke, die Studie liefert eine symbolische und mit Zahlen unterlegte Beschreibung des gesamten Anthropozäns, in dem wir leben. Es ist, als würde uns ein Spiegel vors Gesicht gehalten. Das sind wir. Das ist unser Output.
Dass wir uns tatsächlich im Anthropozän, im Zeitalter des alles dominierenden Menschen befinden, dafür liefert diese Nature-Studie ein weiteres triftiges Argument.
künstlicher Planet. Die Masse der weltweit von Menschen hergestellten Dinge übertrifft erstmals die Masse aller Lebewesen auf der Erde. Thomas Schröder über eine Studie israelischer Forscher im Fachjournal Nature. Die Corona-Pandemie hat die Welt durcheinandergewirbelt. Unter anderem hat sie auch dazu geführt, dass der Schiffsverkehr stark abgenommen hat. Für Meeresbiologen ergab sich damit die Gelegenheit, die Auswirkungen des Meereslärms auf die Tiere im Meer zu untersuchen. Auf der Herbsttagung der Amerikanischen Geophysikalischen Union stellten sie dazu jetzt erste Ergebnisse vor. Dagmar Röhrlich berichtet.
Der Glacier Bay National Park im Süden Alaskas. Ein Fjord, eine atemberaubende Hochgebirgskulisse mit tiefgrünen Wäldern und Gletschern. Im Wasser schwimmen Eisberge und Wale. 600.000 Besucher zieht der Park in normalen Jahren an. Und die meisten kommen mit Kreuzfahrtschiffen. Was das akustisch bedeutet, zeichnen Hydrofone im Fjordwasser auf. So hört es sich an, wenn ein Kreuzfahrtschiff vorbeifährt. Für Meeresbewohner ist der Lärm ein Problem, erklärt Jason Gedamke, Fischereibiologe bei der US-Wetter- und Ozeanographiebehörde NOAA.
Über Millionen Jahre hinweg haben Meerestiere Schall für die akustische Kommunikation genutzt, um Nahrung und Partner zu suchen, Raubtiere zu meiden, als Larve den richtigen Ort zu finden, um sich niederzulassen. Schall ist für das Überleben einer Vielzahl von Arten entscheidend.
Doch seit Beginn der Messungen in den 1950er Jahren hat sich der Schallpegel in den Ozeanen etwa alle 10 Jahre verdoppelt. Selbst in entlegenen Gebieten kann es laut werden, sagt die Walspezialistin Christine Gabriel vom Glacier Bay National Park.
Wale haben sich in einem ruhigen Ozean entwickelt und nutzen deshalb die akustische Kommunikation in allen Aspekten ihres täglichen Lebens. Fast jeder kennt den berühmten Gesang der männlichen Buckelwale während der Paarungszeit. Aber in ihren Nahrungsgründen machen Buckelwale dauernd ziemlich leise, kurze, einfache Rufe.
Rufe, die im Schiffslärm untergehen. Statt 2,5 Kilometer sind sie dann nur noch 70 Meter weit zu hören. Doch in diesem Covid-Jahr fehlten Kreuzfahrtschiffe und Ausflugsboote. So ergaben Messungen von Forschern der Cornell University im Mai 2020, dass es in der Glacier Bay noch nicht einmal halb so laut war wie im Mai 2018. Der Fjord hört sich plötzlich so an.
Die Hauptquellen für Geräusche in diesem Sommer waren Wind, Regen, Seehunde und Wale in absteigender Reihenfolge ihres Auftretens.
Plötzlich leise. Eine vollkommen ungewohnte Erfahrung für die Buckelwale im Fjord. Und sie reagierten entspannt.
Wir sahen sie mitten im Fjord, wie sie Mittagsschlaf hielten, Kontakte knüpften und mit anderen fraßen. Über das Hydrofon hörte ich viele lange Gespräche zwischen Walen, darunter auch das, was meiner Meinung nach Mutter und Kalb gewesen sein könnten. Es ist, als ob diese schreckliche Pandemie uns Menschen auf sehr kleinem Raum gefangen hielt, den Walen aber viel Raum zum Umherstreifen gab, sowohl physisch als auch akustisch.
Vor fast 20 Jahren hat eine Studie schon einmal gezeigt, dass bei Walen das Level der Stresshormone sinkt, wenn der Schiffslärm stark zurückgeht. Die Untersuchungen zu den Folgen der Einschränkungen im Schiffsverkehr durch Covid-19 laufen gerade erst richtig an.
Wie verändert die Corona-Pandemie den Lärm in den Weltmeeren? Dagmar Röhrlich von der Herbsttagung der Amerikanischen Geophysikalischen Union. Rückfahrkameras und Einparkhilfen sind beim Auto außerordentlich hilfreich, um stoß- und unfallfrei in eine Parklücke zu manövrieren. Bei Schiffen allerdings gibt es so etwas bislang kaum. Der Grund? Einfach viel zu teuer. Dabei gab es allein in den Hafeneinfahrten nach Cuxhaven in den vergangenen 10 Jahren etwa 12 große Havarien. Oldenburger Ingenieure haben deshalb eine Einparkhilfe für Schiffe entwickelt. Und Monika Seinsche war bei einem Test in Wilhelmshaven für uns dabei.
Jetzt geht's an Bord. Sie dürfen die Schwimmweste ummachen.
Sebastian Feuerstack steht, ausgerüstet mit Warnweste und Helm, am Hannover-Kai in Wilhelmshaven. 3 Meter unter ihm schlägt das Wasser des Ems-Jade-Kanals an die Kaimauer. Genau die will der Informatiker des Oldenburger Office-Instituts mit seinem System schützen. Vor großen Fähren, Kreuzfahrt- und Containerschiffen.
Man muss sich vorstellen, dass diese Schiffe sehr groß sind. Also wir reden hier um Schiffe bis zu 400 Meter, die auf zum Beispiel Rampen zufahren, um die Autoverladung zu machen. Und das ist in der Tat eine Zentimeternavigation am Ende des Anlegeprozesses. Und da ist jedes System hilfreich, was die Einschätzung erleichtert, der Abstände und auch der Zulaufgeschwindigkeiten des Schiffes auf die Kaikante.
In einer Ecke des Hafenbeckens haben die Forscher drei Messstationen an der Kaimauer befestigt. Unscheinbare weiße Kästen, die mit Hilfe von Lasern genau messen, wie weit ein heranfahrendes Schiff noch entfernt ist.
Das ist jetzt sehr gut gepackt.
Diese Daten werden dann an den Schiffsführer weitergeleitet. In diesem Fall an einen Kollegen Feuerstacks, der das kleine institutseigene Forschungsboot steuert.
Ja, also du würdest jetzt losfahren, fährst irgendwie da hinten hin, ne? Da drüben, und machst so eine Kurve. Ja, der Kollege legt jetzt ab und fährt jetzt in so eine Startposition.
Das Boot verlässt die Hafeneinfahrt, dreht und kehrt um.
Und was er jetzt als nächstes macht, er kommt jetzt in die Hafeneinfahrt rein. In Cuxhaven muss man sich vorstellen, dass man vor der Hafeneinfahrt, das ist auch so ein offener Tor, wie man das hier sieht, an dem Hafeneingang, dass man eine unheimliche Strömung hat, die längs zu dieser Einfahrt läuft. Und die eben schwer einzuschätzen ist, weil die sich ändert, je nachdem, wie der Tidelauf ist.
An der Hafeneinfahrt kommt das Boot in Sichtweite des ersten Sensors des Einparksystems.
Es könnte hier schon auf diesem Sensor, den wir hier vorne sehen, wo er jetzt gerade vorbeifährt bei der Einfahrt, eine ganz gute Abschätzung erlauben, wie stark die Strömung ist. Weil er wechselt ja auch zwischen einem sehr stark strömenden Gebiet zu einem sehr gut geschützten Gebiet. Jetzt ist er in dem etwas geschützten Gebiet und jetzt geht es darum, die Geschwindigkeit einzuschätzen, mit dem er auf die Kaianlage zufährt. Da macht er jetzt beim Anlegen ein U-förmiges Manöver.
Die Kaimauer verläuft hier in einem rechten Winkel. An beiden Seiten des Winkels sind Sensoren angebracht. So kann das Boot während des Manövers von allen drei Sensoren gleichzeitig erfasst werden. Gedacht ist das System in erster Linie für Lotsen. Die bringen heute schon ein Tablet mit an Bord der Schiffe, auf dem sie Kartenmaterial über das Hafenbecken und die Kaianlagen haben und Informationen bekommen, falls andere Schiffe in der Nähe sind.
Wenn er dann in eine gewisse Nähe kommt, also in die Funkreichweite unseres Systems, das müssen wir am Ende sehen, so ungefähr 200 Meter, 300 Meter, dann verbindet sich automatisch das System in Zukunft mit unserem landseitigen Messsystem und ergänzt dann Informationen auf der Karte. Also er sieht dann zum Beispiel die Schiffssilhouette, wie es die landseitige Messung sieht, auf seiner Karte. Und er sieht eine genaue Abstandsschätzung der Schiffssilhouette zu der Kaimauer.
Die Forschenden entwickeln das System gemeinsam mit der Hafeninfrastrukturgesellschaft Niedersachsen Ports. Nach der Testphase in Wilhelmshaven soll es zuerst in Cuxhaven zum Einsatz kommen. Denn in dem sehr schwierig anzusteuernden Hafen dort kommt es oft zu Schäden. Bevor es soweit ist, muss die Einparkhilfe in den nächsten Monaten in Wilhelmshaven noch zeigen, ob sie die harschen Winterbedingungen der Nordsee übersteht. Also auch dann zuverlässig misst, wenn Regen, Nebel oder hohe Wellen die Sicht behindern und Salzwasser an den Geräten nagt. Im nächsten Frühjahr dann soll das System in Cuxhaven verbaut werden.
Anlegen leicht gemacht. Monika Seinsche über eine Einparkhilfe für Schiffe.
Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Michael Lange.
Wenn mein Großvater früh seine Haare verloren hat, dann hat er dies möglicherweise an mich weitervererbt, nach den Gesetzen der Genetik. Aber wenn er sich gesund ernährt oder viel Sport getrieben hat, dann hat das auf mich leider keinen Einfluss. Denn Ernährung und Bewegung zählen zu den Umweltfaktoren und sind somit nicht erblich. Doch es gibt Ausnahmen. Umweltfaktoren können sich auf die nächste Generation auswirken, wie neue Forschungsergebnisse aus der Epigenetik nahelegen. Wie das funktioniert, erklärt die Neurowissenschaftlerin Isabel Manzui aus Zürich in ihrem Buch »Wir können unsere Gene steuern«. Darin beschreibt sie mit Vergleichen und Metaphern das Wechselspiel von Genetik und Epigenetik.
Sie stehen in ständiger und vitaler Interdependenz zueinander, wie für den Musiker die Partitur und die Interpretation. Das eine funktioniert nicht ohne das andere und beides ist gleichermaßen fundamental. Ohne diese Komplementarität gibt es kein Lebewesen und keine Musik.
Isabel Manzui gehört zu den bekanntesten Köpfen der Epigenetik. Sie untersucht nicht die Bedeutung der Gene, sondern will wissen, wie Gene gesteuert werden. Dabei spielen Umwelteinflüsse eine große Rolle, wie Erziehung, Ernährung und Bewegung. Sie will wissen, ob traumatische Erlebnisse die Steuerung der Gene beeinflussen. Dazu hat sie junge Mäuse im Versuchskäfig traumatisiert, indem sie sie von ihrer Mutter trennte.
Traumatisierte Versuchstiere sind später nicht nur häufiger depressiv, sondern sie zeigen auch Risikoverhalten, eine antisoziale Haltung und leiden unter Gedächtnisverlust. Abgesehen von diesen Verhaltensstörungen ist auch ihr Stoffwechsel beeinträchtigt. Bestimmte Symptome wie Risikoverhalten bestehen bis in die vierte Generation fort.
Viele der beschriebenen Experimente hat Isabelle Mansouy in ihrem Labor an der Universität Zürich durchgeführt. Dennoch verzichtet sie in ihrem Buch weitgehend auf persönliche Eindrücke und Erlebnisse. Auch die kontroversen Diskussionen zur Vererbbarkeit der Epigenetik bleiben außen vor. Stattdessen zeigt sie auf, wie Epigenetik ganz konkret unser Leben beeinflusst, ohne dass wir es ahnen. So ist bekannt, dass Mütter während der Schwangerschaft auf Alkohol und Nikotin verzichten sollten, um ihr ungeborenes Kind zu schützen. Die Epigenetik zeigt nun, dass auch Väter bereits vor der Zeugung etwas für die Gesundheit ihrer Kinder tun können.
Die Ernährungsweise und die Lebensführung der Eltern während einiger Wochen, die der Empfängnis vorausgehen, haben einen entscheidenden Einfluss auf das Epigenom ihrer Keimzellen und damit auf das Epigenom ihres zukünftigen Babys, auf kurze wie auf lange Sicht.
Im letzten Drittel wird das Buch zum Ratgeber. Die praktischen Hinweise sind verständlich und hilfreich, wenn auch wenig überraschend. Wer für die Epigenetik seiner Zellen etwas Gutes tun möchte, um potenziellen Nachwuchs zu schützen, sollte Tabak, Alkohol, Drogen und Pestizide meiden. Eine zum großen Teil pflanzliche Ernährung und ausreichend Bewegung sind auch aus Sicht der Epigenetik gut für die Gesundheit.
Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
Geeignet für Wissenschaftsinteressierte, die wissen wollen, was das Modewort Epigenetik wirklich meint.
Erkenntnisgewinn?
Die Erforschung der Epigenetik steht noch am Anfang, aber wir können die Ergebnisse jetzt schon nutzen.
Spaßfaktor?
Das Buch steckt voller interessanter Fakten, hätte aber lebendiger und erzählerischer sein können.
Wir können unsere Gene steuern, die Chancen der Epigenetik für ein gesundes und glückliches Leben. Michael Lange über das Buch von Isabelle Mansouy, übersetzt aus dem Französischen von Martin Zwilling, erschienen im Berlin Verlag, 240 Seiten, kosten 22 Euro. Und die Wissenschaftsmeldung jetzt, die stammt heute von Magdalena Schmude.
Hacker haben illegal Daten zum Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer erbeutet. Wie die Europäische Arzneimittelbehörde EMA mitteilt, seien bei dem Cyberangriff auf ihr IT-System Dokumente gestohlen worden, die mit dem Zulassungsantrag für den Impfstoff im Zusammenhang stehen. Die betroffenen Pharmaunternehmen betonen, dass nach ihrem Wissen keine Daten über Testpersonen erbeutet worden seien. Auf das Zulassungsverfahren für das Vakzin soll der Angriff laut der EMA keine Auswirkungen haben. Wer hinter der Attacke steckt, ist bisher unklar. IT-Sicherheitsexperten vermuten einen staatlichen Auftraggeber. Schule und Gesellschaft stecken sich gegenseitig mit dem Coronavirus an. Die Universität Wien hat schon im Oktober eine repräsentative Stichprobe von 10.000 Schülern und 1.200 Lehrern auf SARS-CoV-2 untersucht. 0,39% der Tests waren positiv, und zwar bei Lehrern, jüngeren und älteren Kindern gleichermaßen. Die nächste Testrunde wurde vom Lockdown in Österreich unterbrochen. Eine noch unveröffentlichte Auswertung der diesmal nicht repräsentativen Daten zeigt aber, die Infektionsrate hat sich mit 1,5% fast vervierfacht. Brennpunktschulen waren sogar deutlich stärker betroffen. Die Befunde zeigen, die Schulen sind Teil des Infektionsgeschehens in der Gesellschaft. Wenn die Zahlen generell hochgehen, stecken sich vermehrt auch Kinder an und geben das Virus ihrerseits weiter, in den Familien und wohl auch in den Schulen. Anders als bei der Influenza treiben die Schulen das Infektionsgeschehen also nicht besonders an, aber sie bleiben auch nicht verschont. Ein Prototyp des Raumschiffs Starship des US-Unternehmens SpaceX ist nach einem Testflug bei der Landung explodiert. Die 50 Meter hohe Rakete aus Edelstahl hob zunächst problemlos von einer Startrampe des Kennedy Space Centers in Florida ab. Sie stieg bis auf eine Höhe von knapp 12,5 Kilometern auf und kippte dann wie geplant zur Seite, um im freien Fall zur Erde zurückzukehren. Nach fast 7 Minuten Flugzeit kam sie zu schnell am Boden auf, was zu der Explosion führte. Der Grund dafür war nach Angaben des Unternehmens zu hoher Druck im Treibstofftank. Trotzdem habe man alle benötigten Daten aufnehmen können, schrieb Unternehmensgründer Elon Musk auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Honigbienen schützen ihr Nest mit Hilfe von Tierkot gegen angreifende Hornissen. Das hat ein internationales Forschungsteam in Vietnam beobachtet. Dort greifen Riesenhornissen in größeren Gruppen Bienenstöcke an, verschaffen sich Zutritt und rauben die Nester aus. Dazu nagen sie an den Eingängen und machen sie größer. Um die Hornissen davon abzuhalten, sammeln die Bienen Kot von anderen Tieren und kleben die Stückchen rund um den Eingang an der Außenseite des Stockes fest. Diese Strategie zeigt Wirkung, wie die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift PLOS ONE berichten. Bienenstöcke, die so geschützt waren, wurden messbar seltener angegriffen. Physiker haben zum ersten Mal die starken Wechselwirkungen zwischen stabilen und instabilen Teilchen präzise vermessen. Die starke Wechselwirkung ist eine der vier Grundkräfte der Physik und zum Beispiel dafür verantwortlich, dass Atomkerne existieren können, die aus mehreren Protonen und Neutronen bestehen. Physikerinnen von der Technischen Universität München haben jetzt eine Methode entwickelt, um die Wechselwirkung bei Teilchenkollisionen zwischen Protonen und sogenannten Hyperonen zu beobachten. Dank einer besonderen Technik, der Femtoskopie, sind dabei Beobachtungen mit einer räumlichen Auflösung nahe einem Femtometer möglich, was etwa der Größe eines Protons entspricht. Ihre Ergebnisse, die im Rahmen des Projekts ALICE am Teilchenbeschleuniger LHC des CERN entstanden sind, stellen die Forschenden im Fachjournal Nature vor. Das Vertrauen in Wissenschaft und Forschung ist in Deutschland weiterhin hoch. Das ist das Ergebnis des Wissenschaftsbarometers 2020. 60% der befragten Personen gaben dabei an, Forschung und Wissenschaft eher oder voll und ganz zu vertrauen. Das ist etwas weniger als im April 2020, aber mehr als in den Vorjahren. 77% der Befragten wollen außerdem, dass politische Entscheidungen im Umgang mit dem Coronavirus auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren. Gleichzeitig glauben aber 40%, dass die Wissenschaftler nicht alles sagen, was sie über das SARS-CoV-2 wissen. 15% sind der Auffassung, dass es keinen echten Beweis für die Existenz des Virus gibt. Die Ergebnisse basieren auf mehr als 1000 Telefoninterviews, die im November 2020 im Auftrag der Organisation Wissenschaft im Dialog durchgeführt wurden.
Und das waren die Wissenschaftsmeldungen, heute zusammengestellt und präsentiert von Magdalena Spuder.
Sternzeit, 10. Dezember. Sternschnuppenfestival in den Zwillingen. Bis Mitte nächster Woche sind die besten Sternschnuppennächte des Jahres zu erwarten. Die Geminiden huschen über den Himmel. Meteore, die aus dem Sternbild Zwillinge, Gemini, zu kommen scheinen. Die Geminiden sind die perfekten Sternschnuppen. Es ist der reichste Strom des Jahres mit bis zu 150 Exemplaren pro Stunde. Die Zwillinge gehen kurz nach Sonnenuntergang auf. Die himmlischen Funken lassen sich also von etwa 20 Uhr bis zur Morgendämmerung genießen. Im Laufe der Nacht ziehen die Zwillinge hoch über den Himmel, sodass die Sternschnuppen bestens zu sehen sind. Und genau zur Maximumsnacht von Sonntag auf Montag ist Neumond. Somit überstrahlt kein helles Mondlicht die Sternschnuppen. Besser geht es nicht. Die Geminiden entstehen, wenn Material des erloschenen Kometenkerns Phaeton in die Erdatmosphäre eintritt. Die Sternschnuppen sind ungewöhnlich langsam und sehen daher besonders schön aus. Die Steinchen Phaetons krachen mit nur 120.000 Kilometern pro Stunde in die Atmosphäre. Die Sternschnuppen der Leoniden oder Perseiden sind doppelt so schnell. Interessanterweise sind die Krümel Phaetons entlang seiner Bahn etwas sortiert. Anfangs trifft die Erde vor allem auf sehr kleine Steinchen. Nach dem Maximum lässt zwar die Gesamtzahl nach, dafür aber kommen mehr größere Steinchen und somit mehr helle Sternschnuppen. Wer vor Weihnachten noch Wünsche offen hat, sollte die nächsten Nächte unbedingt nutzen. Denn der schönste Sternschnuppenstrom des Jahres zieht alle Register.
Musik. Über den EU-Gipfel und den Stand der Einigung im Haushaltsstreit informiert ab 17.05 Uhr Wirtschaft und Gesellschaft. Ein weiteres Thema, die EZB weitet das Kaufprogramm für Anleihen in der Corona-Krise aus. Und es gibt einen weiteren Teil in der Wirtschaft und Gesellschaft-Reihe. Wie wird der Corona-Impfstoff weltweit verteilt? Das war Forschung aktuell. Am Mikrofon der Sendung war heute Uli Blumenthal. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.
Der Podcast von Forschung aktuell. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.